Wir haben eine sehr, sehr geniale Reihe, die 10 Gebote und ihre Verheißung. Und wir hatten, wie gesagt, schon 2 sehr starke Predigten von Nicole über den Schabbat. Und der Schabbat ist ja das 4. Gebot. Und ihr wisst ja sicher, dass Mose 2 Steintafeln bekommen hat auf dem Berg Sinai. Eine Steintafel mit den Geboten, die dein Leben mit Gott regeln. Das heißt, kein anderer Gott, nur ein Gott. Erstes Gebot. Nummer 2, du sollst dir kein Bildnis machen. Nummer 3, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Nummer 4, heilige den Schabbat. Das ist die erste Steintafel. Und dann gab es eine zweite Steintafel. Und das sind die Gebote, die deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, zu deinem Nachbarn regeln. Und das hatten wir letzte Woche, die geniale Predigt von Jasso, wenn du sie nicht gehört hast, und die von Nicole. Hör sie nochmal an auf unserer Homepage. Und du sollst deine Eltern ehren. Und heute haben wir das Gebot Nummer 6. Und wir lesen aus Gottes Wort Exodus oder 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Und wir haben ja gesagt, die Gebote sind ja nicht Gesetze, weil Gott den Menschen knechten will, sondern die Gebote sind ja gegeben, als das Volk Gottes befreit wurde aus der Knechtschaft Ägyptens. Die Gebote sollten ja in den Menschen eine innere Befreiung vollziehen. Die Leute waren äußerlich keine Sklaven mehr. Sie waren aus der Knechtschaft Ägyptens entlassen, aber innerlich waren sie noch Sklaven. Ja? Man kann äußerlich frei sein, und innerlich immer noch ein Sklave. Und deswegen waren die Gebote Gottes dafür da, den inneren Menschen aus seiner inneren Sklaverei zu erlösen. Und deswegen heißt es auch, und das ist so ein bisschen hebräische Grammatik, ich will euch nicht überanspruchen, aber manchmal ist das so wichtig, da steht immer, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, aber Gottes Wort ist ja nicht wie so eine Art Abitursprüfung, dass du das aus eigener Kraft schaffen sollst, sondern Gottes Wort ist wie so ein Update. Ne? Meine ganzen Freunde sind ja alle Nerds, ne? Die sind also Computerfreaks, ne? Und die sagen immer, Mario, hast du schon den Update gemacht, ne? Von deinen Apps? Ne? Ich wusste noch nicht mal, dass ich Apps habe, geschweige denn ein Update. Ne? Ich klage immer nur, mein Computer funktioniert nicht. Ne? Warum funktioniert mein? Ja, hast du schon ein Update gemacht? Nee, wusste ich gar nicht, dass ich das machen soll. Das heißt, Gottes Wort ist ein Update für dich. Da heißt es also wortwörtlich übersetzt, du wirst nicht töten, du wirst nicht die Ehe brechen, du wirst nicht stehlen. Gottes Wort ist seine lebendige Kraft in dir. Amen. Preis dem Herrn. Und deswegen ist dieses Gebot eine Zusprache, eine Befähigung. Du wirst nicht töten, du bist befähigt, nicht zu töten. Nun habe ich meinen Sohn letzte Woche besucht. Wir waren dann in Bremen bei meinem Sohn. Mein Sohn ist ja gerade in der Ausbildung als Polizeikommissar. Im September wird er dann vereidigt und dann ist er Polizeikommissar. Und das ist ja dann auch eine schwierige Frage, was, wenn ich dieses Gebot jetzt ernst nehme, und wir wollen ja Gottes Wort auch ernst nehmen, dann heißt das ja eigentlich, du sollst nicht töten, dann darf ich ja eigentlich auch keinen Beruf ausüben, wo ich vielleicht in einem Notfall als Polizist oder als Soldat vielleicht in den Notfall gerate, aus Selbstverteidigung oder unser Land zu verteidigen oder unsere Stadt zu schützen, vielleicht jemanden töten muss im Falle einer Entführung oder wie auch immer. Und hier ist nochmal wichtig, dass wir hier nochmal einleitend Gottes Wort nochmal erklären. Es ist immer wichtig, dass wir uns Gottes Wort miteinander erklären. Und hier heißt das hebräische Wort Ratzach. Ratzach heißt heimtückisch töten oder heimtückisch ermorden. Eigentlich heißt es hier, du wirst nicht morden. Ja? Das heißt also, wir haben ja auch immer wieder Begegnungen gehabt mit Männern Gottes und Soldaten. Ihr kennt sicher die Geschichte von Johannes dem Täufer, wo er diese Predigt der Buße und Erneuerung gepredigt hat. Und dann kamen auch die Soldaten zu ihm und haben ihm gesagt, was sollen wir tun? Ne? Sicher auch mit diesem Unterton, sollen wir unseren Job an den Nagel hängen? Ne? Sollen wir jetzt, ist es eigentlich Gott gefällig, als Soldat zu arbeiten. Und die Antwort von Johannes dem Täufer ist sehr interessant. Lukas 3, Vers 14, da fragten auch ihn auch die Soldaten, sprachen, was sollen wir denn tun? Und Johannes der Täufer sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht, lasst euch genügen an eurem Sold. Das heißt also, er hat ja praktisch genauso geantwortet, wie es die Genfer Friedenskonvention sagt. Das heißt, Soldaten sind in der Position, ihr Land zu verteidigen, auch im Verteidigungsfall Gewalt anzuwenden, aber sie sollen die Gewalt, die ihnen gegeben worden ist, von Gott nicht missbrauchen, um sich zu bereichern, Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu missbrauchen, Unrecht zu tun. Das heißt, wir sehen hier nicht ein Berufsverbot an sich. Wir sehen auch Petrus und Jesus, die Begegnung hatten mit römischen Offizieren. Römische Offiziere, wow! Hallo? Das waren die Leute, die das Land Israel unterjocht haben, wo einige Soldaten sehr viel Unrecht, sehr viel Blut vergossen haben, unschuldiges Blut. Und eigentlich müsste man so erwarten, hier Petrus und Jesus, sie hassen alle Römer und vor allen Dingen römischen Soldaten. Aber interessanterweise, Petrus tauft sogar den römischen Hauptmann, Apostelgeschichte 10, und Jesus heilt sogar den Sohn des römischen Hauptmanns. Das heißt also, wir haben hier einen seelsorgerlichen Auftrag als Kirche. Als Kirche predigen wir nicht, du darfst den und den Beruf nicht machen. Du darfst nicht Soldat werden, du darfst nicht Polizist werden. Aber wir sehen auch hier einen Auftrag der Seelsorge, denn es gibt viele Polizisten, viele Soldaten, die haben Not in ihrem Beruf. Und es ist wichtig, dass wir diese Not erkennen als Kirche und dass wir ihnen hilfreich zur Seite stehen, damit das Reich Gottes nicht nur hier in unserer eigenen Blase, in unseren eigenen vier Kirchenwänden, sondern das Reich Gottes will überall hin, Amen, in die Polizei, in die Soldaten, in die Kasernen, dass das Reich Gottes jeden Bereich unserer Gesellschaft erreicht. Amen, preis dem Herrn. Das ist die Vision dieser Gemeinde. Wir wollen kulturkontextuell sein, wir wollen in jeden Bereich unserer Gesellschaft, sogar zu den Soldaten und zu den Polizisten. Aber wir wollen jetzt mal hinein ein bisschen tiefer gehen in die geistliche, die spirituelle Dimension. Was bedeutet dieses Gebot, du sollst nicht töten? Und zwar, Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, da sagt er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das heißt, töten, morden, ist nicht nur körperlich, in der körperlichen Dimension gemeint. Man kann auch die Seele von Menschen töten. Man kann auch die Seele seines oder den Geist seines Bruders, seiner Schwester morden. Das kennt jeder, der sich ein bisschen beschäftigt mit sexuellem Missbrauch an Kindern, der weiß, dass die Seele von Kindern gestorben ist in diesem brutalen Akt der Vergewaltigung. Das heißt also, dieses Gebot, du sollst nicht töten, geht nicht nur in den körperlichen Bereich, es geht auch in, dass wir nicht die Seele von anderen Menschen beschädigen. Wie das geht, sagt uns Sprüche 8, 36. Wer an mir sündigt, spricht der Herr, der verletzt seine Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das heißt, wir können sogar unsere eigene Seele Schaden zufügen. Wir können unsere eigene Seele töten durch Sünde, die wir uns selbst zufügen. Aber wir können natürlich auch die Seele anderer Menschen verletzen, indem wir ihnen Sünde zufügen und andere innerlich sterben lassen. Vielleicht habt ihr gehört von dem Tod dieser begnadeten Sängerin, O'Sullivan heißt sie, glaube ich, und sie wurde missbraucht in ihrer Familie und in der Kirche und sie hat ein ganz, ganz peinvolles Leben gehabt und sie hat dann geschrieben, als ihr 17-jähriger Sohn starb, ich lebe nur noch in einer Hülle, ich bin innerlich tot. Ja? Das ist genau das, was hier gemeint ist. Das heißt, wenn Gottes Gebot uns auffordert, nicht zu töten, ist nicht nur die körperliche Dimension, sondern auch, dass wir nicht Menschen in ihrer Seele oder in ihrem Geist verletzen. Wir werden eine Person aus der Bibel, sein Leben besonders betrachten und dieses Gebot ein bisschen plastisch machen. Sein Name ist Mose. Wir alle kennen Mose. Mose, und wir werden drei Situationen seines Lebens beleuchten. Wir werden sehen, wie er bewahrt worden ist in seiner Kindheit. Er sollte ermordet werden mit allen männlichen Kindern vom Pharao. Ihr kennt die Geschichte. Gott bewahrte ihn vor dem Kindermord. Die zweite Station seines Lebens ist, dass er aufwuchs in dieser ägyptischen Gesellschaft und er selber zum Mörder wurde. Ja? Das heißt, er selber, obwohl er sein Leben geschont wurde, wurde zum Mörder. Und die dritte Station ist der Punkt seiner Berufung, wo Mose praktisch innerlich tot war und Gott ihn beruft und er nicht willig war oder nicht fähig war, den Berufung Gottes auszuführen und wie Gott seine Berufung wiederhergestellt hat. So, Satan, er ist der Feind Gottes. Satan hasst Gott. Aber das ist so ein Verhältnis wie du und dein Nachbar ist ein Bodybuilder, ne? Der ist Box-Champion. Ne? Du würdest am liebsten ihm einen reinhauen, aber du traust dich nicht, weil er würde dich einfach so umhauen, nicht wahr? Also was machst du? Du schlitzt seine Reifen auf, ne? Weil du ein Feigling bist. Du gehst nachts zu seinem Auto und schlitzt ihm die Reifen auf oder trittst mal gegen sein Gartentor. Ne? So ist der Teufel. Der Teufel ist ein Feigling. Er kann gegen Gott nichts tun, auch wenn wir so manchmal so hören von manchen Christen, so der Teufel und Gott, und die machen dann so Armdrücken, alles Käse. Ne? Der Teufel ist gegenüber Gott eine Niete, Amen. Der Teufel hat überhaupt keine Chance gegen Gott. Aber weil er Gott schaden will, weil er Gott verletzen will, hasst er das, was Gott geschaffen hat. Und du bist von Gott wunderbar geschaffen. Amen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist wunderschön geschaffen von Gott. Amen. Du bist Gottes Meisterstück. Amen. Das ist dein Meisterstück. Ich habe ein Gesellenstück gemacht, aber es gibt auch ein Meisterstück und das bist du. Amen. Gottes Meisterstück bist du. Amen. Und weißt du was? Gott hat sogar mit dir einen Plan. Amen. Das ist nicht wunderbar? Gott hat einen wunderbaren Plan. Und weil der Teufel Gott nicht schaden kann, schadet er seiner Schöpfung, nicht nur um diese Schöpfung zu töten, sondern auch den Plan Gottes zu vernichten. Und das ist wichtig, dass wir das alle wissen. Wir alle haben einen Feind. Das ist der Satan. Er will dein Leben zerstören und er will auch deine Berufung zerstören. Und weil der Satan ein Feigling ist, vergreift er sich immer an den Schwächsten. Deswegen nennt Jesus ihn auch einen Menschenmörder von Anfang an und einen Lügner, einen Vater der Lüge, und er vergreift sich immer an den Kindern. Das sehen wir in dem Leben von Mose. Ja, wir haben jetzt in Deutschland haben wir eine große Not. Das ist die Not der Abtreibung. Ja, wir haben 2021 95.000 Kinder, die abgetrieben worden sind. 95.000, das ist eine kleine Großstadt, ja. 95 Kinder, die heute teilhaben könnten, die Probleme unseres Landes zu lösen. Wir haben große Probleme, ne? Die ganze Heizungskrise, die ganze Energiekrise, die ganze Klimakrise. Wir bräuchten eigentlich 95 kluge Menschen, die uns helfen, diese Probleme zu lösen, ne? Und wir als Kirche auch, ne? 95 Mädchen und Jungen, die einmal den Ruf Gottes empfangen, und der Satan hasst Kinder. Und weißt du, ich finde das so ermutigend, auch Pastor Bill, wer Pastor Bill das erste Mal kennengelernt hat, weißt du, er wurde am Straßenrand von seiner Mutter verlassen. Ja? Der Satan wollte ihn zerstören. Und schau mal, was aus Pastor Bill geworden ist. Wie viele Menschen, jetzt haben wir letztens das auch verfolgt, wie viele Kinder er gerettet hat aus der russischen Gefangenschaft, die in die Ukraine gekommen sind. Dieser Mann ist für Tausende von Kindern ein Segen geworden. Deswegen, wir als ICB, wir haben uns auch ins Stammbuch geschrieben, dieses kommende Jahr werden wir all unsere Kraft investieren für die kommende Generation. Amen. Für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen. Wir versprechen, oder ich verspreche euch als Pastor, wir werden kämpfen für die kommende Generation. Der Satan hasst Kinder Und deswegen wollen wir uns einsetzen für die Kinder. Satan ist dein persönlicher Feind. Das müssen wir wissen. Er will nicht nur dich töten, er will den Plan Gottes töten, aber direkt, wie sagen wir immer so schön, gleich den Nachtisch am Anfang. Ne? Bist du auch so einer von denen, die den Nachtisch immer am Anfang des Essens essen? Meine Mutter hat es verboten, aber es ist einfach schön, den Nachtisch vor der Speise zu essen. Deswegen kriegt ihr jetzt den Nachtisch schon am Anfang. Der Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, zu vernichten. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Amen. Jesus ist der Herr. Er hat Macht über Leben und Tod. Jesus ist der Mitschöpfer. Er ist der Schöpfer des Universums, der Schöpfer des Lebens. Jesus, er ist gekommen, um Leben zu bringen. Jawohl. Amen. So, und deswegen, soll ich mal ein anderes Mikro vielleicht nehmen? Ich bleib mal dran. Okay, vielen Dank. Und deswegen, Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Jesus erweckt sogar die Toten auf. Amen. Da, wo der Teufel mit Zerstörung gekommen ist, da wird Jesus wiederherstellen. Und Jesus wird auch heute wiederherstellen. Amen. Deswegen versuchte der Teufel, durch das Wort des Pharaos Mose zu töten. Nicht nur Mose, sondern auch den Heilsplan Gottes. Weil Gott hatte ja Mose erwählt, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Und was tut Gott? Er schickt Frauen. Amen. Bist du nicht dankbar für Frauen in unserer Gemeinde? Gib doch mal einen Applaus für unsere Frauen. Amen. Gott schickt Frauen, um Mose zu retten vor dem Mord des Teufels, vor dem Mordanschlag des Teufels. Da sendet er ägyptische Hebammen, die dem Befehl des Satans, die Befehl Pharaos ungehorsam sind, die retten die Kinder. Amen. Er schickt die Tochter Pharaos. Kannst du dir das vorstellen? Der größte Feind Israels war damals Pharao. Die Tochter Pharaos hat Gott erwählt, um Mose zu retten. Sie zieht ihn aus dem Wasser, sie zieht ihn aus dem Nil. Und seine Schwester Miriam natürlich, die die glänzende Idee hat. Und ich kenne übrigens so eine Hebamme. Das ist meine Mama. Und natürlich Jochebed. Bist du dankbar für Jochebed? Das ist die Mutter von Mose. Bist du dankbar für deine Mama? Amen. Ich bin dankbar für meine Mama. Jochebed, sie tut das, damit ihr Sohn gerettet wird. Sie nimmt ein Kasten aus Schilfrohr. So heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung. Und ein Kästchen aus Schilfrohr und natürlich wie alles in der Bibel hat alles eine Botschaft. Wir glauben, dass Gottes Wort inspiriert ist von dem Heiligen Geist. Amen. Preist dem Herrn. Alles, selbst die kleinsten Sachen haben eine Botschaft. Ein Kästchen aus Schilfrohr. Schilfrohr ist das Material, aus dem Papyrus gemacht, fabriziert wurde. Und wir wissen, die ältesten Schriften der Bibel sind geschrieben auf Papyrus, auf Blätter. Das heißt, es ist ein Kästchen aus Schilfrohr, ein Kästchen aus Papyrus. Dort legte sie ihren Sohn, der vom Tod bedroht war, sie legte ihn in das Wort Gottes. Er war umgeben von dem Wort Gottes. Das ist das Bild. Und Kästchen, das hebräische Wort heißt Teba. Teba ist das gleiche Wort, hebräische Wort für Arche von Noah. Die Arche, die geschaffen wurde, gebaut wurde von Gott, um 8 Seelen zu retten. Und 1. Petrus klärt uns nochmal auf, das ist alles Allegorie, das ist alles Bilddeutung. Die Arche war ein Bild auf wen? Auf Christus. Amen. Nächste Woche haben wir Taufe. Amen. Das, die Arche ist ein Bild auf die Taufe, dass wir hineingetaucht werden auf Christus. Er ist unser Retter. Amen. Das heißt, Jochebed, sie legte dieses Kind, das bedroht war vom Tod, hinein in Christus, hinein in das Wort. Das Wort Gottes ist unser Schutz. Amen. Der Teufel will dich zerstören. Der Teufel will deine Berufung vernichten. Aber Gottes Wort ist dein Schutz und deine Rettung. Amen. Preis dem Herrn. Epheser 6 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wer ist unsere Waffenrüstung? Gut des Evangeliums. Wer ist die gute Nachricht? Jesus. Amen. Wer ist das Schild des Glaubens? Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Jesus. Amen. Wer ist das Schwert des Geistes? Welches ist das Wort Gottes? Jesus. Amen. Das heißt, wenn wir eingepackt sind, umhüllt sind von Jesus, von seinem Wort, dann kann kein Tod und Teufel uns etwas anhaben. Amen. Gottes Wort ist unser Schutz. So Mose wird gerettet von dem Mordanschlag auf die Kinder und Mose wird gefunden von der Tochter des Pharaos. Sie zieht ihn aus dem Nil und gibt ihm den Namen Mose. Mose ist übrigens kein hebräischer Name. Mose ist ein ägyptischer Name. Wir kennen das Tutmose, habt ihr sich mal gehört? Tutmose oder Ra-Mose. Mose heißt eigentlich in Ägyptisch Sohn. Tutmose heißt Sohn des Gottes Tutanchamun oder Ra-Mose heißt Sohn des Gottes Ra, dem Sohn der Sonne. Das heißt also, immer wenn ägyptische Kinder geboren wurden, dann hat man ihnen den Namen gegeben, Sohn des und des Gottes. Interessanterweise, die Tochter des Pharaos nennt ihn nur Mose. Sie weiht ihm keinen ägyptischen Gott. Denn sie weiß, sie sieht ja, dass er beschnitten ist. Sie weiß, er gehört einem anderen Gott. Den kannte sie nicht. Sie kannte nicht den Gott Israels. Das heißt, bildlich gesprochen, es steht noch nicht fest, wessen Sohn, wessen Gottes Sohn wird Mose einmal werden. Das ist die Frage an dich heute Morgen. Wessen Tochter, wessen Sohn möchtest du werden? Wem möchtest du dein Leben ganz verschreiben? Und mit 40 Jahren, Mose ist mittlerweile trainiert in der ganzen Kultur, in der ganzen Bildung Ägyptens. Die ganze Bildung Ägyptens, das war eine hochentwickelte Kultur. Die haben die Pyramiden gebaut. Wir wissen heute immer noch nicht, wie sie die Pyramiden gebaut haben. Ganz intelligentes Volk. Durchdrungen mit ägyptischer Mystik, Dämonie. Ganz stark dämonenorientiert, götterorientiert. Alles war durchzogen von den ägyptischen Gottheiten. Brutale Gottheiten, die sich gegenseitig bekriegt haben, gegenseitig umgebracht haben. So war auch die ganze Gesellschaft, die ganze, wie soll man sagen, Kultur war geprägt von Mord, von Lüge. So ist Mose aufgewachsen, 40 Jahre lang. Aber in ihm wächst dieses Bewusstsein, ich bin berufen von Gott. Amen. Wer weiß heute Morgen, dass du berufen bist von Gott? Amen. Halleluja. Gott hat dich berufen. Amen. Manchmal fragen mich Leute, wie geht das mit der Berufung? Ich sage dir, das ist nicht etwas, das kannst du selber machen, sondern wenn du berufen bist, Gott weiß deine Adresse. Amen. Er wird dann bei deiner Tür anklopfen. Er hat dich berufen. Amen. Halleluja. Mose spürt das. Er geht zu seinem Volk, sieht ihre Bedrückung. Pastor Bill würde jetzt sagen, die Not ist die Berufung. Ja, können wir drüber streiten, aber das ist, was Pastor Bill immer sagt. Die Not, wenn du die Not siehst, dann bist du schon berufen. Und er sieht diese Not und er sieht, wie ein ägyptischer Wachmann einen Hebräersklaven ermordet. Und er spürt diese Not. Und er spürt, er ist berufen, dieses Volk zu befreien. Aber nur, dass du berufen bist, heißt noch nicht, dass du die Wege Gottes erkannt hast. So, er geht auf dem Weg der ägyptischen Götter. Er schaut sich um, sieht niemanden und er schlägt den Schuldigen und verscharrt ihn im Sand. Das ist der Fingerprint, das ist der Fingerabdruck des Teufels. Wie hat Jesus den Teufel genannt? Den Menschenmörder von Anfang an. Und den Vater der Lüge. Das ist genau das, was Mose gemacht hat. Er hat, um seine Berufung zu erreichen, hat er einen Menschen ermordet. Ob er es verdient hat oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Und dann hat er ihn verscharrt. Er versuchte, seine Tat zu verdecken durch Lüge. Das ist die Kultur des Satans. Und das ist, was Jesus sagt. Wenn Menschen versuchen, religiöse Ziele, das sehen wir im Iran, das sehen wir in Deutschland im Mittelalter. Da haben wir auch Scharia gehabt. Herzlich willkommen zur Taufe. Karl der Große mit dem Schwert. Du darfst dich gerne taufen lassen. Wer nicht getauft wird, wird einen Kopf kürzer gemacht. Nicht wahr? Was meinst du, was die Leute gewählt haben? Warum wir in Ostdeutschland so eine tolle christliche Kultur haben? Die haben sich alle entschieden aufgrund von Gewalt. Und jeder, der versucht, religiöse Ziele durch Gewalt, durch Mord, durch Krieg zu verfolgen, ist ein Sohn des Teufels. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das sagt Jesus zu den radikalen Juden, die ihn umbringen wollten. Ihr seid aus dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an, da hast du es, und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Mose hat eine Wunde in seinem Leben. Mose hatte diesen Stress. Es gibt Psychologen, die sagen, dass du selbst im Mutterleib Stress nie vergisst. Stell dir vor, der kleine Mose da in diesem kleinen Schilfkästchen durch die Fluten des Nils. Mose war ein kleiner Junge, der traumatisiert war, aufgewachsen ohne seine Mutter in einer fremden Kultur. Und wir sagen in der Seelsorge, wir sagen in der Therapie, missbrauchte Menschen werden zu Missbrauchern. Verletzte Menschen werden zu Verletzern. Und das ist das, was Mose passiert ist. Gott hat ihn bewahrt, Gott hat ihm ein neues Leben geschenkt, aber er erfüllt seine Berufung und er wird zum Mörder. Und in dem Moment wird der Teufel sein Vater. Aber das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Was haben wir heute Morgen gehört? Schauen wir auf Jesus. Amen. Schauen wir auf Jesus. Nur weil du missbraucht bist, musst du nicht Missbraucher werden. Amen. Jesus war auch traumatisiert. Stell dir vor, Jesus hat genau das Gleiche durchlebt wie Mose. Auch er wurde als Kind verfolgt vom Teufel. Herodes ließ alle Kinder töten unter 2 Jahren. Kannst du dir den Stress vorstellen, den Jesus erlebt hat als 2-jähriger Jünger? Und Josef aufgewacht ist von diesem Schlaf, wo der Engel zu ihm kam und nimm das Kind und flieh nach Ägypten. Das muss ein unglaubliches Trauma gewesen sein für diesen kleinen 2-jährigen Jesus. Aufgewachsen in der Fremde. Jesus ist ein Flüchtlingskind. Hast du dir das mal überlegt? Jesus ist in einer völlig anderen Kultur groß geworden. Hat die gleiche Ablehnung bekommen wie heute Flüchtlingskinder in Deutschland. Das hat er alles durch. Dann zurück nach Israel, dann wollten sie eigentlich erst nach Bethlehem, aber dann hat der Vater herausgefunden, der Enkel von Herodes ist immer noch an der Macht, und dann sind sie nach Nazareth. Nazareth, das war so wie, jetzt will ich keinem zu nahe treten, ne? so wie Ostfriesland, sorry, war nicht so gemeint, aber das war so die Provinz, nicht wahr? Und diese Ablehnung, Jesus war auch traumatisiert in seiner Kindheit. Und als er berufen wurde mit 30, geht er in die Wüste und da begegnet er. Der greifen will, wie macht der Satan das? Kann der Satan einfach Jesus so umbringen? Nein, kann er nicht. Ne? Glaub nicht den Pastoren, die immer sagen, oh, der Satan hat dein Leben zerstört. Nein, der Satan kann nicht dein Leben zerstören. Der Satan kann dich nur belügen. Und das Einzige, was er tun kann, ist, dass du seine Lügen glaubst. Das ist das Einzige, was der Satan dir machen kann. Der Satan hat keine Macht über dein Leben. Amen, preis dem Herrn. Und dann hat der Satan Jesus belogen und hat er gesagt, ich weiß, was deine Berufung ist. Du wirst einen leidvollen Weg gehen, um die Erde zu erlösen. Aber bei mir ist es viel leichter. Du brauchst nur dein Knie beugen, brauchst mich nur anzubeten und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Ich mache das ganz easy für dich. Gibt es ja auch so Theologie. Ne? Oh, wir sind ja Christen, wir brauchen nicht leiden und so weiter. Ja, Halleluja. Viel Spaß, nicht wahr? Aber Jesus hat den Satan überwunden, wie es steht geschrieben, Amen. Es steht geschrieben durch das Wort Gottes, Amen. Den Geist des Mordens, der fängt nicht bei der Tat an, das fängt hier an, hier zwischen deinen beiden Ohren, in deinem Gedanken, durch die Lügen. Er belog Adam und Eva. Genesis 3, 13. Der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Ja. Hier fängt es an, nicht bei der Tat. Jesus sagt, Matthäus 15, 18 bis 19, was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht. Mord fängt an hier in unseren Gedanken. Jesus sagt sogar, wenn du schon denkst, du Idiot, kommst du in die Hölle. Wow, oh Herr, das ist aber ein bisschen hart. Ne? darf ich mal fragen, wer hat noch nie gedacht, du Idiot? Ne? Wir sind alle schon schuldig geworden, aber hier fängt es an. Und wir dürfen wissen, wir haben einen Kampf zu kämpfen und es geht alles ein Kampf um unsere Gedanken. Und wenn wir anfangen, unseren Nachbarn zu hassen, dann fängt der Kampf schon an. Aber ich habe gute Botschaft für dich. Jesus ist da. Amen. Er gibt dir die Kraft, dein Leben zu ordnen, deinen Gedanken zu ordnen, dass wir herrschen über unsere Gedanken, herrschen über unsere Zunge. Und wie tun wir das? Denk an die Apps und die Updates, nicht wahr? Das Wort Gottes ist eine Kraft. Amen. Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Buch liebst. Ne? Manche küssen sogar ihre Bibel. Ne? Habe ich früher auch. So als Teenager habe ich immer meine Bibel geküsst. Ich habe die sogar unter das Kopfkissen gelegt. Irgendwann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Mario, du musst die Bibel auch lesen. Amen. Preis dem Herrn. Dieses Wort ist Kraft für dich. Amen. Johannes 8, Vers 31, wenn Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Sein Wort macht uns frei. Mose, er ist als Kind bewahrt worden vor dem Mörder von Anfang an, aber er ist zum Mörder geworden. Und dann flieht Mose von Pharao, kommt in die Wüste und dann begegnet ihm Gott. Das ist ja, ich krieg Gänsehaut. Gott begegnet einem Mörder. Wow. Die Berufung des Mose kennen wir. Wollen wir es nochmal lesen? Ist ein bisschen länger, aber Gottes Wort. Wir lieben Gottes Wort. Amen. 2. Mose 4, Vers 1 bis 11. Die Berufung des Mose. Und da heißt es hier, und da antwortete Mose und sagte, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Ne? Das sagen wir auch sehr gerne. Ne? Wir sind ja auch berufen, Gottes Wort zu predigen. An unserem Arbeitsplatz, bei unseren Freunden, an der Schule, in der Uni, nicht wahr? Und dann ist ja immer, das ist ja immer das Problem, was wir als Christen haben. Was passiert, wenn nichts passiert? Ne? Wir beschäftigen uns immer, das ist so typisch Christ. Ne? Wir tun Dinge nicht, weil wir immer denken, es geht sowieso schief. Ne? Was passiert, wenn sie mir nicht glauben? So what? Da sprach der Herr zu ihm, was ist da in deiner Hand? Er sagt, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und wurde zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckt er seine Hand aus, ergriff, erschienen ist der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das erste Zeichen war das Zeichen des Stabes. Und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Und da streckte er seine Hand in seinen Gewandbausch, als er sie herauszog, sie, da war seine Hand weiß von Aussatz, wie Schnee. Und er sprach, tu deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus dem Gewandbausch herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch, geheilt. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, dann nimm von dem Wasser des Nils, gieß es auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Nil nehmen wirst, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund, unbeholfen ist meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht und wer macht stumm oder taub sehen oder blind? Nicht ich, der Herr. Amen. Da ist der Herr ein bisschen ungnädig geworden, nicht wahr? Dieser Mann wird von Gott berufen, aber dieser Mann ist nicht willig zu gehen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, hat Gott dich berufen? Und wie reagierst du darauf? Wir können uns so super gut mit Mose identifizieren. Er ist nicht willig zu gehen. Soll ich dir sagen, warum? Er ist nicht fähig zu gehen. Er hat alle möglichen Ausreden. Er sagt, wer bin ich? Wer bin ich, dass du mich berufst? Ja, was war seine Identität? Er war ein Mörder. Gott beruft doch keinen Mörder. Verstehst du? Wenn wir schuldig werden, wir sterben innerlich. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Dieser Mann war innerlich tot. Er sagt, ich kenne deinen Namen nicht, ich bin kein redegewandter Mann. Herr, sende wen du willst, aber mich nicht. Sie werden mir nicht glauben, dass du mich gesandt hast. Und Gott gibt ihm drei Zeichen. Über die möchte ich noch ganz kurz sprechen, dann bin ich fertig. Drei Zeichen. Das erste Zeichen, der Stab der Autorität über den Satan, die aussätzige Hand im Gewandbausch und das Wasserblutzeichen. Er sagte zu ihm, leg deinen Stab auf die Erde. Und sie war zu einer Schlange. Schlange, wissen wir, das ist ein Symbol für den Satan. Symbol, das Satan was der Pharao an seiner Stirn trug. Er war der Agent des Satans. Er war der Menschenmörder inkarniert. Es war der Feind selber, diese Konfrontation mit dem Feind. Und dann sagt Gott zu ihm, fass sie am Schwanz. Ne? Wissen wir alle, die wir YouTube schon mal Schlangenbeschwörung, falscher Fehler, ne? Du bist schon tot. Ne? Ne? Am Schwanz packt man nicht die Schlange, man fasst sie am Kopf. Aber diese Autorität, die kommt nicht von dir. Diese Autorität, die schenkt uns Gott. Amen. Du hast nicht Macht über den Satan, weil du in deiner Gebetszeit so laut schreist. Ne? Und deine Stühle zu Kleinholz machst und noch mehr schreist gegen den Teufel, das ist nicht Gebet in Autorität. Amen. Du hast nicht mehr Autorität, als wenn du deine Stimme erhebst und dann voll aufdrehst. Ne? Sondern Autorität kommt von Gott selbst. Amen. Halleluja. Stab, das Symbol der Autorität. Der Herr gibt uns als Sünder. Der Herr gab Mose, dem Mörder, Autorität über die Macht Satans. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Amen. Wer hat den Teufel vernichtet? Jesus. Gutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in der Knechtschaft unterworfen waren. Diese Autorität kommt durch den Namen Jesus. Amen. Widersteht dem Teufel und unterwerft euch Gott. Das ist das Geheimnis. Wenn du Jesus Christus ehrst und dienst, gibt er dir Autorität. Das zweite Zeichen, die aussätzige Hand im Gewandbausch. Seine rechte Hand war aussätzig wie Schnee. Die rechte Hand ist auch das gleiche Bild. Rechte Hand in der Bibel ist immer das Zeichen Autorität und Macht. Rechte Hand, die Apostel legten mit der rechten Hand ihre Hände auf und sie wurden geheilt. Seine Hand war voller Sünde, sie war unrein. Moses Leben war unrein, er war nicht würdig, Gott zu dienen. Aber er steckt seine Hand in den Gewandbausch und er zieht sie wieder heraus und sie wurde geheilt. Jesus ist unser Gewand der Gerechtigkeit. Amen. Die blutflüssige Frau, sie kam zu Jesus und sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich rein. Amen. Jesus ist heute hier. Er macht dich rein. Er macht dich würdig. Römer 13, Vers 14. Legt das alles ab. Zieht Jesus Christus an wie ein neues Gewand. Er soll der Herr eures Lebens sein. Amen. Preis dem Herrn. Und das letzte Zeichen, das Wasserblutzeichen. Nimm Wasser aus dem Nil. Nil als ein Zeichen des Lebens und gieß es auf den Boden und es wird werden wie Blut, Zeichen des Todes. Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Amen. Jesus, er hat uns befreit. Das ist eigentlich der Spiegel des Lebens von Mose. Mose, er wurde durch den Nil hindurch gerettet, er wurde aber selber zum Mörder, zum Sohn des Satans, aber durch das Blut des Lammes sind wir rein. Amen. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, den Teufel überwunden, wegen des Blutes des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Amen.